SWR 2 Forum.
Sie hören das SWR 2 Forum heute zum Thema der große Satchmo zum 50. Todestag von Louis Armstrong. Am Mikrofon ist Pascal Fournier. Wenn Kinder mit Pistolen um sich schießen, kommt meist nichts Gutes dabei raus. Manchmal aber ganz selten doch. So wie zum Beispiel in New Orleans in der Silvesternacht 1912, als ein 11-jähriger schwarzer Junge im Überschwang mit einem Revolver herumballert. Er wird aufgegriffen, er landet in einer Besserungsanstalt für schwarze Minderjährige und bekommt dort zum ersten Mal ein Kornett, eine Art Trompete, in die Hand. Die Geschichte ist bekannt, sie erzählt, wie Louis Armstrong zur Musik und auch zu seinem Instrument kam. Viele sehen in Armstrong, dem großen Jazz-Trompeter, Sänger und Entertainer, geradezu den Urvater des Jazz überhaupt. Zu Recht. Welche Bedeutung hat Satchmo heute? Wie steht's um sein nicht nur musikalisches Erbe? Darüber wollen wir am Tag vor Armstrongs 50. Todestag in diesem SWR2-Forum sprechen. Meine Gäste, Martin Pfleiderer, er ist Professor für Geschichte des Jazz und der populären Musik an der Hochschule für Musik in Weimar. Daniel Stein, an der Universität Siegen, Professor für nordamerikanische Literatur und Kulturwissenschaft mit Schwerpunkt amerikanische Populärkultur. Er hat ein Buch über Armstrong und dessen Stellung in der Jazz- und Popkultur geschrieben. Und Susanne Riemer, sozusagen eine Erbin Armstrongs. Sie ist nämlich eine der ganz wenigen professionellen Jazz-Trompeterinnen in Deutschland. Frau Riemer, welche Rolle spielt denn der Urahn Louis Armstrong für Jazzmusiker und insbesondere für Jazz-Trompeter heute?
Also für mich hat Louis Armstrong immer eine große Rolle gespielt. Ich habe das Instrument gelernt, seit ich 11 Jahre alt bin und bekam direkt, als ich 12 war, meine ersten Platten von Louis Armstrong von meinem Onkel geschenkt, der ihn noch live gesehen hat in Bremen mit Ella Fitzgerald. Und ich habe das immer gern gehört. Es gab Phasen, da wurde es eigentlich ein bisschen vernachlässigt und habe aber dann mich einfach sehr viel auch mit der ganz alten Musik beschäftigt, mit seiner ganz alten Musik. Und das, glaube ich, ist gerade heutzutage auch wieder wichtig für alle jungen Musiker. Vor 20 Jahren war es etwas vernachlässigt worden und mittlerweile hat das aber wieder seinen Stellenwert.
Herr Pfleiderer, schon zu Lebzeiten galt Armstrong als ein Jazz-Traditionalist. Er war sozusagen Oldschool. Was ist denn an Armstrong für Jazzforscher heute noch interessant, 50 Jahre nach seinem Tod?
Naja, Armstrong ist in der Jazzgeschichte eine ganz herausragende Persönlichkeit in mehrerer Hinsicht. Auf der einen Seite kann man fast sagen, er ist der erste große Instrumentalimprovisator im Jazz. Also durch ihn wurde das virtuose Solospielen das, was man ja heute als Inbegriff des Jazz ansieht. Davor war ja Jazz eher so eine kollektive Musikpraxis in New Orleans und durch seine Aufnahmen Mitte der 20er Jahre wurde Solospielen zum Inbegriff des Jazz. Interessant ist aber auch noch, dass er jetzt kulturgeschichtlich eine wichtige Rolle spielt bei diesem Übergang von, ich will mal sagen, einem stereotypen Bild des Afroamerikaners als des augenrollenden schwarzen Unterhalters, Entertainers, hin zum Künstler. Weil Louis Armstrong war beides. Er war der Spaßmacher und Entertainer auf einer Seite und in der Hinsicht nicht noch so einem alten Stereotyp verpflichtet. Auf der anderen Seite war er eben durch sein virtuoses Trompetenspiel, durch sein Einfallsreichtum ein Künstler, ein improvisierender Musiker, der auf Platten Kunstwerke von bleibendem Wert kreiert hat.
Herr Stein, wie kommt es denn, dass selbst völlige Jazz-Laien heute noch ganz natürlich Louis Armstrong kennen?
Ja, Frau Reimer und Herr Fleider haben es ja eigentlich schon teilweise angesprochen. Also es hat natürlich ganz viel mit seiner charismatischen Musik und Persönlichkeit zu tun, seinem innovativen Trompetenspiel, diesen Swing, den er etabliert, dieses Rhythmusgefühl, das die Leute mitreißt, seine unverwechselbare Gesangsstimme. Selbst Bebopper wie Dizzy Gillespie und Miles Davis, die sehr kritisch waren gegenüber diesem Oldschool Louis Armstrong, haben irgendwann gesagt, naja, ohne Armstrong gäbe es den Jazz und gäbe es uns nicht. Also da gibt es ganz, ganz klare eine musikalische Vorreiterrolle. Aber Armstrong war auch extrem medienpräsent. Also er hat den Musicals mitgemacht, Zeitungen, Magazine haben über ihn berichtet. Er war häufig im Radio, das Radio hat seine Konzerte übertragen. Er war Gast in Fernsehshows, spielte in Filmen mit. Also er war eigentlich omnipräsent über viele Jahrzehnte in der amerikanischen Kultur und zwar als Jazzmusiker, aber eben auch als Popstar im ganz modernen Sinn. Außerdem war er, muss man sagen, jemand, der es sehr geschickt verstanden hat, seine eigene Lebensgeschichte immer wieder zu erzählen und sie mit der Geschichte Amerikas, Herr Fleider hat es schon angesprochen, mit der Stellung der Schwarzen in Amerika zu verbinden und immer wieder seine Heimat New Orleans und seine, ja, eigentlich seine Modellkarriere fast vom Tellerwäscher zum Millionär aus armen Verhältnissen zum großen internationalen Jazzstar, das immer weiter zu erzählen.
Frau Riemer, der Stein hat es gerade angesprochen. Innovatives Trompetenspiel und Virtuosität. Was sagen Sie denn als Frau der Praxis dazu? Was war denn musikalisch dieses Besondere an Armstrong? Was war dieses Neue und Einzigartige? Lässt sich das greifen? Lässt sich das genau präzisieren?
Ja, also der Jazz fing da ja in der Tat gerade erst an. Was er wirklich ganz anders macht und was für Trompeter sehr schwer ist, ist dieses akkordische Spielen. Also, dass man halt keine Linien spielt, sondern immer einen Ton überspringt oder noch mehr. Und das macht er rhythmisch sehr geschickt. Und das ist wirklich technisch sehr schwer. Und er geht innerhalb von kürzesten Zeiten, also von einem Takt, wechselt er manchmal zwei Oktaven. Ne? Das ist vom Instrumentaltechnischen sehr schwer. Und das ist grandios, wie er das macht. Das, ja, das macht er ganz am Anfang und das macht er auch ganz am Ende seiner Karriere noch. Das finde ich mal beachtlich.
Was ist mit Armstrongs Gesang? Der ist ja auch schon kurz angesprochen worden. Den hat er ja eigentlich genauso kultiviert wie sein Trompetenspiel.
Ja, da kommen ja auch die gleichen Breaks drin vor. Also das ist ja, wenn die ganze Band stoppt, meistens kurz vor Ende des Chorus. Also ein Chorus ist so eine Form. Im Jazz gibt es keine ausgeschriebenen Stücke. Meistens sind die Stücke so 32 Takte lang, höchstens. Es gibt auch kürzere, es gibt natürlich auch längere. Und dann improvisiert man über diese Form. Und oft ist zwei Takte vor Formende ein Break. Und da macht er oft rhythmisch unglaubliche Sachen und auch melodisch. Ne? Und das macht er sowohl scattend, das hat er wohl auch erfunden. Also dieses mit Silben singen, ne? Stabback, Doodle-a-Duck, sowas in der Art. Ne? Und das gab es, soweit ich weiß, vorher auch nicht so. Und das ist halt sehr Trompeten. Ähnlich, es klingt ja manchmal sogar gleich, finde ich. Und die Silben sind auch so anders als bei anderen Sängern, merkt man, finde ich, immer, wenn man Trompeter singt. Die Trompeter singen ja ganz oft. Das sind einfach die gleichen Silben, die man braucht, um Trompete zu spielen. Die Zungenstellung ist, glaube ich, etwas anders als bei Sängern.
Es gibt ja ein schönes Zitat von Louis Armstrong, hat ja mal gesagt, I figure singing and playing is the same. Also für ihn gibt es gar keinen großen Unterschied zwischen Gesang und Trompetenspiel. Und soweit ich weiß, hat er auch als Sänger angefangen. Also vor dieser Silvesternacht, die Sie anfangs zitiert haben, hat er schon gesungen und hat er so eine Art Barbershop-Gruppe gehabt und hat dann auf den Straßen New Orleans gesungen. Und er hat vermutlich diesen Ansatz, Melodien zu spielen, die man singen kann, dann auf sein Trompetenspiel übertragen und das natürlich dann auch nochmal erweitert durch diese großen Intervallsprünge, die, Frau Riemer hat es gerade gesagt, eigentlich trompetenunspezifisch sind oder schwierig, besonders schwierig auf der Trompete zu spielen. Und da hat er eine Virtuosität reingebracht, die schon ganz bemerkenswert ist.
Aber auch nicht leicht zu singen, finde ich. Aber tatsächlich ist Trompete ja ein Instrument, wo man mit drei Ventilen alle Töne spielen muss. Und deswegen kommt das dem Gesang halt schon sehr nah. Man muss einfach hören, was man spielen will. Ne? Deswegen singen so viele Trompeter.
Es gibt auch Erinnerungen von Armstrong in seinen Autobiografien, wo er beschreibt, wie er als kleiner Junge mit seiner Oma und mit seiner Mutter in der Kirche war und diesen Kirchengesang, auch dieses Call and Response und auch der Preacher, der Prediger, der vorne steht und mit der Gemeinde interagiert, dass das ihn auch beeindruckt hat. Und er da auch, hat er gesagt, that's how I learned my singing tactics. Also so hat er gelernt, wie er seinen Gesang entwickelt. Und klar, dann gab es dieses Vocal Quartet, auch gleich von Anfang an übrigens in New Orleans schon gesungen, um Geld zu verdienen. Also es gibt kein authentisches, romantisches, völkisches hier, sondern das ist einfach schon damals einfach eine kommerzielle Welt gewesen, in die er auch hereinwächst und das sehr geschickt macht. Und zum Scat-Gesang vielleicht noch eine nette Anekdote, als er Heebie-Jeebies aufgenommen hat, wo er zum ersten Mal diesen Scat-Gesang populär macht, 1926 glaube ich, hat er im Nachhinein immer erzählt, ja, ihm wäre da das Blatt mit dem Text aus der Hand gefallen, er hätte einfach improvisieren müssen und dann wäre das ihm eben in den Kopf gekommen. Und natürlich gibt es ganz viele Forscher, die sehr gut nachweisen können, dass dem wohl nicht so war, aber es ist eine nette Anekdote und das zeigt auch, was Armstrong so interessant macht, dieses menschliche, teilweise sehr witzige, humoristische immer eine gute Geschichte erzählen können und eben vielleicht auch sowas wie diesen Studiomoment, den die Zuhörer 1926 vielleicht gar nicht sich vorstellen konnten. Damals war alles noch sehr neu, den auch irgendwie greifbar zu machen für die Leute, dass sie sich vorstellen können, wie dieser Mann im Studio steht, ihm fliegt dieses Textblatt runter und dann legt er einfach los. Wobei das natürlich auch vielleicht als letzten Punkt noch reinspielt in diese Idee von schwarzer afroamerikanischer Genialität, Improvisation, Spontanität. Das muss man alles auch mitbedenken.
Das ist ja auch ein beliebtes Klischee von wegen Armstrong, der musikalische Laie, der eigentlich keine Ahnung hat, sondern nur intuitiv die Musik in sich trägt. Das ist aber überhaupt nicht wahr, oder?
Also Armstrong hat sehr hart gelernt und soweit ich weiß eben auf den Mississippi-Dampfern, wo er spielen musste, was da gefragt war. Also er war wirklich ein Dienstleister in dieser Ausbildungszeit, also in den späten 1910er Jahren und konnte sich da überhaupt nicht entfalten, sondern er war da angestellt und musste spielen, was gefragt war. Und so ging das ja für Unterhaltungsmusiker auch in New Orleans zu. Das war jetzt nicht eine freie Kunstszene, wo man sich entfalten konnte, sondern es waren einfach Dienstleistungen, die man zu erbringen hatte. Da musste man ein ganz unterschiedliches Repertoire spielen. Und das hat halt Louis Armstrong wunderbar gemeistert. Und was er nachher in Jazz noch eingebracht hat, ich weiß gar nicht, ob das mit den Mississippi-Dampfern dann auch zusammenhängt, ein neues Repertoire. Er hat nicht mehr nur Ragtimes gespielt, sondern er hat die Popsongs, die gerade im Broadway aktuell waren und erfolgreich waren, übernommen und davon Jazz-Versionen gemacht. Und ich würde mal fast sagen, er ist entscheidend dafür, dass dieses Great American Songbook, wie man es ja nennt, also die großen Musical-Songs und Broadway-Songs, auch zu Jazz-Standards wurden. Also dass es quasi das Repertoire ist, über das die Jazzmusiker dann seit den 30er Jahren improvisierten und über das dann auch später die Bebopper neue Melodien schrieben. Und es ist eben die musikalische Sprache des Jazz geworden.
Ja, und gleichzeitig gibt es noch so eine Tradition in New Orleans, die eben nicht über Notation und klassische Musik läuft und eine klassische Ausbildung, sondern da gab es dieses, man lernt von den Elders, man lernt von den erfahrenen Musikern. Man schaut denen auf die Finger, man lernt von denen die Tricks. Es ist eine andere, vielleicht eine andere Ästhetik, wo es nicht darum geht, die Noten möglichst präzise und möglichst sauber zu spielen, sondern wo es darum geht, Rhythmus zu erzeugen, das Publikum mitzunehmen. Und dazu kommt aber natürlich trotzdem, was Herr Pleider gesagt hat, dieses immer wieder neues Repertoire erlernen zu müssen auf den Mississippi Steamboats, ganz klar. Und später auch in Chicago hat er immer wieder ja dazugelernt und war wohl nie ein begnadeter Notenspieler, also vom Blattspieler, aber konnte das natürlich alles trotzdem.
Ja, lässt sich denn dann angesichts dessen, was Sie gerade ausgeführt haben, Herr Stein, lässt sich denn dann so ohne weiteres aufzählen, was Armstrongs wichtigste musikalische Einflüsse sind?
Also ich glaube, dass er sehr viel Blues gespielt hat in der Zeit, als er in New Orleans groß geworden ist. Also das, die ganze Tradition der Musik der Sklaven spielt da eine große Rolle, glaube ich. Die Spirituals, er hat ja auch später Spirituals aufgenommen. Es gibt natürlich den Ragtime, der später groß wird, der auch nach New Orleans kommt. Es gibt die ganzen Minstrel-Shows und Vaudeville-Shows, die natürlich die populäre Musik der Zeit spielen. Also es ist ein ganzes Potpourri von Einflüssen. New Orleans war auch sehr stark beeinflusst von Musik, die aus der Karibik kam. Also es ist, glaube ich, relativ schwer, das im Einzelnen nachzuvollziehen, außer dass man eben sagt, ich glaube, das hat er auch immer von sich selbst gesagt, dass er mit offenen Augen und offenen Ohren durch die Welt gegangen ist und eben all diese Einflüsse aufgesaugt hat.
Frau Riemer, was hören Sie denn raus bei Armstrong?
Ja, ich bin immer verblüfft, wie man auf all das kommt. Also ich finde das melodisch unglaublich toll, wie er ein kleines Thema verändert. Innerhalb von 4 Takten kommt das, taucht das wieder auf, rhythmisch leicht verändert. Jetzt habe ich noch mal viel diese ersten Sachen da gehört von den Hot Five. Die sind ja ganz ohne Schlagzeug und ohne richtige Rhythmusgruppe, was man später so sagt. Das ist ja fast symphonisch da, ne? Und wie das rausgeht aus der Time, ne? Das finde ich total toll. Und das ist heute schon immer ein Problem, wenn man mal eine andere Instrumentierung innerhalb einer Band anspricht. Wenn wir im Quartett spielen zum Beispiel, dass man sagt, hier, wir fangen mal im Duo an oder zwischendurch geht mal jemand raus. Da sind dann solche Automatismen drin, dass eigentlich keiner mehr gerne mal eben das Stück verlässt. Es liegt natürlich auch daran, dass wir längst nicht mehr so viel spielen. Früher, die haben ja zum Teil 3-mal am Tag gespielt. Das haben wir jetzt hier nicht, in Deutschland nicht, im Moment ja eh nicht. Jeder ist ja auch spiellustig und möchte gerne dabei bleiben. Aber das wurde da halt alles gemacht und das klingt so unglaublich schön und modern und nimmt aber auch alles, was vorher war, mit. Ne? Also die klassische Musik kommt da ja auch zum Zuge.
Ja, Armstrong war, glaube ich, ein Fan von auch Opern und klassischer Musik teilweise. Und weil Sie gerade ansprechen, dieses Vielspielen und Oftspielen, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat Armstrong teilweise über Jahrzehnte 300 Shows im Jahr gespielt. Also muss eine unheimliche Kraft gewesen sein. Er hatte natürlich auch mal Probleme mit seiner Lippe, auch teilweise, glaube ich, durch seinen Ansatz, aber auch durch dieses viele Spielen. Aber es gibt ganz viele Berichte von Jazzmusikern über diese Zeit in den 20ern, wo das so richtig hochkommt und der Jazz so richtig heiß ist, dass sie sagen, naja, wir haben unser Set gespielt oder unsere Sets gespielt und danach sind wir noch woanders hingegangen und haben dann noch zum Spaß, zum Improvisieren mit anderen Leuten gespielt. Also da hat der eigentliche Spaß hat dann nach der harten Arbeit angefangen.
Wenn Sie sagen, als der Jazz heiß war, welche Bedeutung hatte denn der Jazz zur damaligen Zeit, in den 20er Jahren, als das Ganze hochkommt?
Das war dann die Popmusik der damaligen Zeit. Also das ist etwas, was man jetzt heute nicht mehr so mit Jazz assoziiert oder vielleicht wieder, weil ja auch viele Verbindungen mit Popmusik inzwischen auch wieder üblich sind. Aber damals war das die populäre Musik, zu der die Leute getanzt haben, zu der abends eben ausgegangen war, das wurde in Clubs gespielt. Es gab ja damals auch noch nicht diese Beschallung durch Schallplatten. Livebands waren üblich und das war die Musik, die man im Nachtleben gehört hat. Und entsprechend war das ja dann auch mit dieser Bedeutung aufgeladen von den großen Städten, von Chicago, New Orleans, wo ja Louis Armstrong auch gelebt hat. Das war Großstadtmusik und das war die neue Zeit. Und für die Leute in Europa, die das dann ja auch über Platten Importe und später dann auch über Tourneen mitbekommen haben, war das auch USA, Fortschritt, Demokratie, Wohlstand, Freiheit. Das war total aufgeladen mit Bedeutung. Und solche Symbolfiguren wie Louis Armstrong waren natürlich total wichtig, weil er dann ja auch in Hollywood-Spielfilmen immer wieder mitgespielt hat, zumindest in Nebenrollen und so eben auch diesen Jazzmusiker symbolisiert hat.
Ja, und es ist eben eine Musik, die relativ stark afroamerikanisch kodiert ist oder wo die wichtigsten Impulse zu dieser Zeit aus der afroamerikanischen Kultur kommen, aber die sich dann erstmals an ein weißes Publikum auch richtet. Also wenn man an den berühmten Cotton Club denkt, wo zum Beispiel Duke Ellington gespielt hat, wo dann gar keine Afroamerikaner im Publikum erlaubt waren. Also es hat auch sowas von diesem Slumming und die weiße Stadtbevölkerung, die hip und modern sein will, geht dann in die Viertel und in die Liveclubs und hört sich dann die neueste, wildeste und verrückteste Musik und beeindruckendste Musik von afroamerikanischen Musikern an. Da gibt es dann auch ganz viele Geschichten von weißen, jungen Musikern, die dann wie gebannt im Publikum sitzen und zuhören. Und da treffen also auch irgendwie Kulturen aufeinander, die natürlich lange Zeit auch getrennt waren durch die Rassentrennung im Süden, aber auch durch gewisse gesellschaftliche, soziale Unterschiede im Norden. Und das kommt dann alles so in dem Schmelztiegel der Großstadt, prallt das aufeinander. Also der Jazz ist modern, er wird als laut, als wild, als so eine Naturgewalt bezeichnet, vor der man auch Angst haben kann. Es hat auch was Bedrohliches, aber das ist natürlich auch faszinierend und da spielt natürlich die Hautfarbe eines Musikers wie Louis Armstrong natürlich auch eine Rolle.
Ich denke, das geht bis rein ins Körpergefühl. Also die neuen Tänze, die zur Jazzmusik getanzt wurden, das waren einfach andere Tänze. Also gerade in Europa war das sehr ungewohnt, so zu tanzen. Und man fühlte sich da einfach anders. Das war ein neues Lebensgefühl, eine neue Zeit. Und wie gesagt, Louis Armstrong war das Symbol dafür, weil er war einfach der bekannteste der afroamerikanischen Musiker weltweit.
Und wie sah er sich selbst in dieser Avantgarde? Welches künstlerische Ideal hat er verfolgt?
Was ich jetzt noch gehört oder gelesen habe, ist, dass er eigentlich gerne immer einen schönen Abend haben wollte, dass er Leute in seinem Publikum haben wollte, die ihn gut fanden. So, dass der hat sich, glaube ich, jetzt nicht so als Weltstar dann empfunden, sondern wollte den Leuten einfach schöne Musik bringen. Und das, was eben noch zur Sprache kam, ganz am Anfang wurde auch schon gesagt, dass manche sagten, später war er dann ein tieferer Musiker oder ein ernsterer Musiker und am Anfang Unterhaltungsmusiker oder sowas. Das widerspricht sich ja nicht. Ich meine, es war damals die Popmusik und es war Jazz. Also das gehörte zusammen. Und ich habe auch das mit dem Schwarz und Weiß, die schwarzen Menschen wollten gerne auch so unterhalten werden. Auch ja. Cab Calloway, diese ganzen Shows, ne, das gehört dazu. Und das ist nicht nur für Weiße gemacht, was ja nachher oft so ein bisschen dargestellt wurde.
Sie haben völlig recht. Der Unterschied zum heutigen Verständnis des Jazz ist eben, dass es nicht um Kunst ging in dem Sinne, wie wir jetzt so eine europäische Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung als Künstler so verstehen, sondern es war Unterhaltung und es war in dem Sinne das wichtigste Ziel, dass die Leute, die in den Club kamen oder die auf eine Tanzveranstaltung kamen oder die Big Bands gehört haben, dann später, dass die einfach zufrieden waren, dass sie eine gute Zeit hatten. Und das verkörpert Louis Armstrong.
Ja, ich sehe das auch eher als so ein Dilemma des modernen Jazzmusikers vielleicht, dass man das so gerne belächelt. Wenn irgendwas an Jazzmusik erfolgreich ist, dann ist es ja schon massengerecht und dann ist es eigentlich kein Jazz mehr. Das verstehe ich immer nicht so ganz.
Ja, ich glaube, Louis Armstrong ist dadurch interessant, dass er sich eben nicht in diese Kategorien reinpressen lässt. Also, dass er sich weder ausschließlich als Künstler noch ausschließlich als Entertainer versteht, dass er sich nicht nur als Jazzmusiker, sondern eben einfach als Musiker versteht, der einfach gute Musik spielen will, dass er nicht nur ein bestimmtes Publikum anspricht, sondern alle Leute glücklich machen will. Also, ich glaube, das ist dann eher so die Jazzkritik, die dann anfängt, da bestimmte Epochen zu definieren, bestimmte Stile zu definieren und zu analysieren. Und er hat das eigentlich immer abgelehnt und hat gesagt, it's all music. Und entweder macht es Spaß, entweder ist es gute Musik oder ist es schlechte Musik. Und er möchte einfach so viele Menschen wie möglich ansprechen mit dem, was er macht. Und er hatte auch keine Berührungsängste mit Songs, die eigentlich überhaupt nichts mit Jazz jetzt, wie man ihn vielleicht enger definieren würde, zu tun hatten. Also er hat Country-Songs aufgenommen, Hawaii-Songs, alle möglichen Sachen, ganz viele so Entertainment-Geschichten, die aus der Minstrel-Tradition kommen, alle möglichen Comedy-Sachen. Er war da eigentlich sehr, ja, sehr offen.
Was das Tolle ist an den Improvisationen von Louis Armstrong, finde ich immer, ist, dass man die Stücke durchhört. Also er bleibt so nah an allem dran, an den Melodien, dass man in der Improvisation immer merkt, welches Stück dran ist. Und das ist, glaube ich, auch so eine Eigenart von ihm. Ne? Das kann
aber
nicht jeder.
Das hat ihm ja auch den Ruf des Traditionalisten eingebracht, und zwar schon sehr früh, weil er eigentlich schon die erste Modernisierungswelle des Jazz, den Bebop von Charlie Parker, Dizzy Gillespie und Co., da war er ja schon nicht mehr mit dabei. Das war schon nicht mehr seins.
Ist sich selber treu geblieben vielleicht auch. Ne? Also er hat ja da seine Sachen weitergemacht. Ne? Er war, glaube ich, in der Zeit nicht so erfolgreich wie die Bebopper dann, ne?
Naja, das später.
War etwas frustriert.
Ja, genau. Also die Bebopper haben ihm dann vorgeworfen, also erstmal altmodische Musik zu spielen und einfach old-fashioned zu sein. Aber das war natürlich verbunden mit so einer Kritik, auch nicht mehr so ein zeitgemäßes Schwarzsein zu verkörpern. Also man hat ihn Uncle Tom genannt, also jemand, der für das Publikum grinst und hauptsächlich für ein weißes Publikum anspricht. Und die Bebopper kamen ja mit so einem rebellischen Anspruch und wollten musikalisch natürlich revolutionieren, aber das auch, hatten da auch politisch natürlich andere Ideen. Und aber Armstrong hat das hingekriegt, durch die All-Stars, Ende der 40er Jahre, glaube ich, gegründet, einfach sehr, sehr erfolgreich eine Musik zu machen, die ist weder Popmusik, noch ist es traditioneller Jazz, noch ist es, passt das in irgendeine Jazz-Schublade zu dieser Zeit, aber das ist einfach Armstrong, sein Markenzeichen, sein Gesang, sein Trompetenspiel mit diesen Allstars, und er tourt durch die ganze Welt und ist, glaube ich, einer der bestbezahltesten und ja erfolgreichsten Musiker der Zeit. Aber hat da auch darunter gelitten und auch darüber geschrieben, dass ihn das verletzt hat, dass man ihm vorgeworfen hat, er wäre, ja, er würde sich anbiedern und er würde ja nur grinsen und würde eigentlich gar keine ernsthafte Musik mehr machen. Das hat ihn getroffen.
Wobei man sagen muss, Miles Davis wird dir das Zitat zugeschrieben: Es genügten vier Worte, um Jazz zusammenzufassen. Ich zitiere Louis Armstrong, Charlie Parker. Also so ein gewisser Grundrespekt war ja schon da.
Der kam aber teilweise später, glaube ich. Also am Anfang waren die, also Dizzy Gillespie, die waren dann auch am Ende total gut befreundet. Aber Dizzy Gillespie hat sich auch beschwert darüber und gesagt, hier, also Armstrong hat ja auch so Songs wie Dear Old Southland und so romantische, nostalgische Songs wie über den tollen Süden und den schläfrigen Süden. Also all diese Stereotype über die Schwarzen sind da mit hochgekommen, die Armstrong natürlich relativ komplex verkörpert hat. Also das ist auch nicht so einfach, wie sich das seine Kritiker gemacht haben, denke ich. Zumindest am Anfang waren die Bebopper, glaube ich, also war der Anspruch irgendwie, das Alte und Armstrong wegzuschieben, aber die haben alle irgendwann auch eingesehen. Also Dizzy Gillespie sagt, ohne ihn gäbe es niemand von uns. Miles Davis hat mal gesagt, es gibt nichts, was man auf der Trompete spielen könnte, was nicht irgendwie von Armstrong käme. Also die haben das dann irgendwann auch eingesehen.
Ja, ich glaube, der hat das sogar komplett revidiert. Also Dizzy Gillespie hat zuerst gedacht, das ist Anbiederung, und hat nachher aber genau gesagt, oh, das war, glaube ich, genau das Gegenteil davon. Ne?
Sie hören das SWR2-Forum heute zum Thema der große Satchmo zum 50. Todestag von Louis Armstrong. Die Teilnehmer der Diskussion sind der Musikwissenschaftler Martin Pfleiderer, die Jazz-Trompeterin Susanne Riemer und der Amerikanist Daniel Stein. Das Stichwort ist jetzt mehrfach gefallen, schwarz. Weiß, Rassismus, Rassentrennung in den USA. Armstrongs Aufstieg fällt in die 20er Jahre. Wie groß war denn damals die gesellschaftliche Bereitschaft, einen jungen Schwarzen überhaupt irgendwohin aufsteigen zu lassen? Wie groß waren die Widerstände, die er überwinden musste?
Also er berichtet, ich kann immer nur ausgehen von dem, was er in Interviews erzählt hat und in seinen Texten geschrieben hat. Er hat sehr viel geschrieben, er hat Briefe geschrieben, Autobiografien veröffentlicht. Und er beschreibt diesen Zwiespalt, einerseits angehimmelt zu werden und als ein Star zu sein, der tausende Leute in die Konzerthallen holt und der zigtausende Platten verkauft und durch die Welt reist. Andererseits, wenn er auf Tour ist, aber in gewissen Hotels nicht übernachten zu dürfen, weil die Hotels sagen, als Schwarzer kann er hier nicht übernachten. Und ja, und das gibt noch eine ganze Reihe von Dingen. Irgendwann, als er dann in Hollywood-Filmen mitspielt, sagt er, naja, das waren alles nette Leute, aber ich bin nie zu denen nach Hause auf die Partys gegangen. Das war nicht meine Welt, da habe ich mich nicht dazugehörig gefühlt. Er hat eigentlich immer wieder seine Lebenskraft aus seiner Kindheit und Jugend in New Orleans gezogen. Und diese Welt war natürlich getrennt in Schwarz und Weiß. Und das hat er eigentlich immer mitgenommen, hat aber versucht, glaube ich, sich davon nicht abbringen zu lassen.
Ich müsste trotzdem noch mal nachfragen in die Runde. Ein junger Schwarzer im offenen Rassismus in Zeiten der Rassengesetze in den USA wird über einen gewissen Zeitraum zum populärsten Musiker seiner Zeit. Da müssen Menschen geholfen haben, und zwar Menschen, die an Schaltstellen sitzen, sprich Weiße. Wer hat ihm geholfen?
Er hatte einen Manager, Joe Glaser. Der hat ihm natürlich vermittelt, diese Tourneen, also ab Mitte der 30er Jahre, die Auftritte in Hollywood-Filmen. Das war da schon natürlich eine Maschinerie dahinter. Ich denke, es ist völlig klar für die Jazzgeschichte. Er hat in den 20er Jahren wirklich neue Standards gesetzt für den Jazz. Er hat den Jazz verkörpert. Er war der bekannteste Jazzmusiker. Und dann ist es eben so, dass er in den 30er Jahren zunehmend, ich sag mal, zum Popstar wurde, viel Big Band Musik gemacht wurde, das Singen, sein Gesang wurde immer wichtiger. Und er hat da jetzt nicht unbedingt, würde ich mal sagen, neue Impulse gesetzt, wobei das ja auch nicht unbedingt der Anspruch ist in der populären Musik, dass man innovative neue Impulse setzt, sondern es geht einfach darum, möglichst viele Menschen zu erreichen. Und das hat er eben super gemacht, über Rassenschranken hinweg. Und wie sich die Rassenschranken auswirken in den USA, das sehen wir ja bis heute. Das ist nicht überwunden. Also es wurde sogar nach dem Zweiten Weltkrieg im Süden schlimmer wieder. Da gab es wirklich Verschärfungen. Ku Klux Klan wurde wieder aktiver. In den Städten im Norden hat sich's vermutlich so ein bisschen mehr entspannt. Wobei, das wissen wir, ist heute ja auch noch so, die Stadtviertel, wo die Weißen, wo die Schwarzen wohnen, sind oft getrennt. Die Möglichkeiten sind nach wie vor beschränkt im Sinne von Ausbildung, was man als Schwarzer eben werden kann, welche Berufe man ergreifen kann. Musiker, Sportler, das war immer eine Ausnahme. Das war auch so eine Bestätigung für die Afroamerikaner, dass sie auch bekannt werden, berühmt werden könnten. Das war aber immer in diesen Berufszweigen. Deshalb war auf der einen Seite Louis Armstrong natürlich ein wichtiges Symbol für gesellschaftlichen Aufstieg. Man kann auch als Schwarzer zum Star werden. Die Kehrseite ist immer halt nur in der Musik oder im Sport. Andere Möglichkeiten gab es zumindest in der Zeit nicht. Gibt es vielleicht seit den, würde man sagen, 70er, 80er Jahren dann doch zunehmend bis hin zu Barack Obama dann, wo man selbst Präsident werden kann mit dunkler Hautfarbe. Aber das ist ein langer, langer Weg, und der Weg ist noch nicht zu Ende.
Ja, und ich glaube, es gab, wenn Sie fragen nach Leuten, die ihn da unterstützt haben, also es gab natürlich auch viele junge, also Nat Hentoff wäre jemand, Leonard Feather, also es gibt eine ganze Jazz-Kritik von Weißen, die fasziniert sind von dieser Musik und die natürlich, und die diese Rassentrennung im Süden überhaupt nicht ausstehen können und die alles dafür tun wollen, natürlich, um so jemanden wie Armstrong zu fördern. Also man darf dann die Gesellschaft nicht so einfach in Schwarz und Weiß, glaube ich, unterteilen, sondern natürlich gab es Regeln im Süden, die Armstrong es nicht erlaubt haben, mit einer gemischten Band zu spielen. Also er konnte in New Orleans lange Jahrzehnte nicht mehr spielen mit seiner Band, mit den All-Stars, weil die eben gemischt waren. Also er hätte mit einer rein schwarzen Band spielen können oder einer rein weißen Band, aber die Gesetze hätten es nicht zugelassen, mit einer gemischten Band zu spielen. Aber es gab natürlich Plattenbosse, auch Plattensammler. Es gab eine riesen Fankultur auch von weißen Amerikanern und auch in Europa natürlich Fanclubs, auch in Frankreich, auch in Deutschland, von Leuten, die das unheimlich spannend, interessant, faszinierend fanden und auch in der Musik und auch in der Person Louis Armstrong ja auch eine Chance gesehen haben, über diese Trennungen, über diese Grenzen hinwegzusehen. Also wenn man in Deutschland denkt, nach dem Zweiten Weltkrieg, dieser Wunsch, auch sich schwarze Musik nach Deutschland zu holen, jemand wie Armstrong, der dann auch in Osteuropa übrigens und auch in der DDR spielt und der damit auch irgendwie zeigt, dass man Grenzen überwinden muss und dass die Musik ein probates Mittel dafür ist. Also da gibt es, glaube ich, schon eine Avantgarde auch unter den Weißen, die versucht eben vielleicht nicht direkt politisch zu wirken, aber einfach dadurch, dass sie sich für die Musik, für die Leute, für die Kultur interessieren, da auch als Vermittler aufzutreten.
Und das ging bis hin in die Politik, würde ich mal behaupten, weil das State Department hat ja auch, also das amerikanische Außenministerium, Tourneen organisiert, wo ganz bewusst Afroamerikaner mit Weißen zusammenspielten, um einfach zu zeigen, ja, das ist möglich in diesem tollen Land USA. Da war natürlich der Hintergedanke zu Zeiten des Kalten Krieges, die kommunistischen Ideen in die Schranken zu weisen. Und es ist auch, wenn man es so zurückblickt, ein bisschen zwiespältig. Also die Rassentrennung und Lynchjustiz und so weiter in Südstaaten weiter grassieren zu lassen und nach außen so dieses Bild von einer tollen multiethnischen Gesellschaft in die Welt hinauszutragen.
Armstrong hat das manchmal thematisiert. Ich glaube sogar einmal, als er in Deutschland war und dann gefragt wurde auf der Pressekonferenz, ja, steht denn Amerika wirklich für die Freiheit und die Gleichheit? Und er sagt, nein, wenn man in den Süden guckt und sieht, was hier gerade passiert, wo Leute auf den Straßen von der Polizei niedergeknüppelt werden in den 60er Jahren, dann gibt es natürlich ganz viel Ungerechtigkeit. Also da gab es so Momente, wo er auch sehr politisch geworden ist, aber dann ist er auch immer wieder zurückgerudert und seine Standardaussage war eigentlich immer, ich mag keine Grenzen, keine Kategorien, ich denke nicht politisch, ich wähle, ich gehe nicht wählen, ich mache einfach nur Musik und ich will, dass die Leute glücklich sind. Meine Musik bringt Leute zusammen und wenn sie glücklich sind, dann machen sie keinen anderen Unsinn. Also er hatte so diese Hoffnung, dass die Musik die Menschen zusammenbringt.
Ich kann mir auch vorstellen, dass er das halt gerne nach außen gesagt hat, dass er da unpolitisch ist, ne? Also es gibt ja schon so Überlieferung, dass es dann gar nicht so war. Er wurde ja wohl auch vom FBI nachher überwacht, ne?
Ja, ja, und er hat ja auch einmal als in Little Rock in Arkansas, als diese Highschool-Geschichte war, wo es die Integration der Highschool geben sollte und die Eltern der weißen Schülerinnen und Schüler sich geweigert haben, dass, glaube ich, 9 schwarze Kinder auf diese Schule gehen. Da hat dann Armstrong irgendwann ein Telegramm an Eisenhower geschickt, hat ein Interview gegeben, wo er sich ganz klar positioniert und sich darüber aufregt, wie unmöglich diese Zustände sind. Und er hat, glaube ich, auch hinter der Fassade viel gemacht. Also er war, glaube ich, Mitglied der NAACP, er hat viel Geld gespendet, hat vielen Menschen geholfen. Aber es war eher so dieses Zwischenmenschliche, nicht so sehr dieses an politische Institutionen glauben. Das ist bestimmt auch geschuldet seiner Vergangenheit in New Orleans, wo einem Institutionen eher nicht geholfen haben. Vielleicht mit der Ausnahme dieses Boys Home, wo er dann an die Musik rangekommen ist.
Und damit steht er auch nicht allein. Da gibt es ja auch andere Beispiele von erfolgreichen Musikern, Sängern, Unterhaltungskünstler, die eher hinter den Kulissen dann. Zum Beispiel Harry Belafonte hat meines Wissens Martin Luther King ganz maßgeblich unterstützt. Aber wenn man seine Musik hört, ist da eigentlich wenig drin. Die haben das einfach getrennt. Sie sind eben Entertainer, also in einem positiven Sinne Unterhaltungskünstler. Und das andere ist eben was man aus diesem Bereich möglichst versucht rauszuhalten. Aber interessant ist dann schon, dass es manchmal dann eben schon diese Aussagen gibt von Louis Armstrong und von anderen, die dann doch tief blicken lassen.
Ja, die Gefahr ist natürlich immer, wenn man zu politisch ist. Also Paul Robeson, der berühmte Sänger, ist ein Beispiel. Der wurde als Kommunist bezeichnet und für den gab es dann wirklich also Auftrittsverbote und das hat seine Karriere deutlich eingeschränkt und das ist natürlich für manche Musiker natürlich die Angst, dass je politischer man sich positioniert, je stärker man sich positioniert, desto schwieriger wird es natürlich ein großes Publikum anzusprechen, das natürlich ganz unterschiedliche politische Ideen hat und Armstrong hat eben darauf gehofft, dass er das eher indirekt macht, eher über seine Musik, eher über diese Symbolfunktion, weil er natürlich auf der Bühne, wir hatten es vorhin schon, auch diese Erfolgsmöglichkeit, diese Aufstiegsmöglichkeiten für Afroamerikaner verkörpert.
Und hat er unterschwellig was bewirkt? Hat er irgendwann mal in der Gesellschaft eine Dynamik ausgelöst?
Na, es gibt ja immer die Akzeptanz für ihn, ne? Also ich kann ja nicht in die Leute gucken und weiß nicht, welcher Rassist dann Louis Armstrong nicht toll fand. Aber er hat ja ein großes Publikum auch an weißen Zuhörern, ne? Das ist natürlich ein Erfolg.
Man kann das teilweise vielleicht so an so gewissen Anekdoten festmachen. Es gibt eine, dass Ende der 20er Jahre, als Armstrong in Oklahoma gespielt hat, dass ein Konzert war, das nur für Schwarze war. Also es war ganz klar eine Rassentrennung. Und dass aber ganz viele weiße, junge Frauen unbedingt Armstrong hören wollten, weil sie gelesen hatten, dass ein toller Typ ist, der wahnsinnig interessante Musik macht. Und die sich dann einfach über diese Gesetze hinweggesetzt haben und einfach auf dieses Konzert gegangen sind. Und dann die Obrigkeiten sich überlegen mussten, wie gehen wir damit um, mit diesen vielen gutbürgerlichen weißen Frauen, die auf einmal die Regeln missachten. Also ich glaube, dass man vielleicht nicht so leicht sagen kann, was so im Großen, also dass man das nicht so aufrechnen kann, so das war er und das hat er erreicht. Aber man kann sich das über solche kleinen Dinge, kann man sich das, glaube ich, vorstellen, dass er auf ganz viele Arten und Weisen Menschen bewegt hat, vielleicht anders zu denken. Aber ich glaube, das ist schwer zu messen.
Wobei ja, denke ich, das Bild, dass so ein Mainstream oder so eine breite Gesellschaft in der ganzen, ich würde fast sagen, in der ganzen Welt vom Afroamerikaner oder von einem Schwarzen hatte, schon sehr geprägt hat und eigentlich positiv geprägt hat. Also ich erinnere mich, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen in den 70er Jahren. Da gab es überhaupt keine Menschen dunkler Hautfarbe und viele hatten auch noch niemanden gesehen. Und das Bild, das dann quasi von Louis Armstrong vermittelt wurde, ein toller Trompeter, ein lustiger Mensch, das war einfach dann schon prägend. Und in einem positiven Sinne. Was ihm natürlich immer vorgeworfen wurde, das haben wir ja am Anfang schon erörtert, ist, dass er vielleicht ein bisschen zu sehr auch Stereotype bedient hat. Also dieses mit den Augenrollen und Späße machen, wo es vielleicht auch gar nicht notwendig gewesen wäre. Das ist eigentlich so der einzige Vorwurf, den ich jetzt kenne und den ich ernst nehme an Louis Armstrong, dass er das ein bisschen übertrieben hat und vielleicht aus einem Verständnis raus, aus den 1910er, 20er Jahren, das vielleicht dann doch irgendwann nicht mehr unbedingt notwendig war, also nicht mehr zeitgemäß.
Aber wenn von diesem Unterschwelligen die Rede ist, ich greife einen Namen aus der Diskussion auf, kann man das so pointiert formulieren, ohne Louis Armstrong kein Barack Obama?
Das wäre mir etwas zu pointiert, aber ich glaube trotzdem, dass man die, wenn man das ein bisschen größer denkt und vielleicht das so formuliert, dass man ohne die Kultur, ohne die Populärkultur, ohne Musik, ohne Kunst, ohne Sport, ohne diese Dinge hätten sich bestimmte Vorstellungen vielleicht von Schwarzen in Amerika nicht auf diese Art und Weise verändert. Also ich glaube schon, dass so jemand wie Armstrong, der Star ist, der bei Jahrzehnte im Rampenlicht steht, dass das was mit der Kultur macht, dass das was mit den Menschen macht, dass das was bewegt, das glaube ich schon. Ich würde es wahrscheinlich nicht an einer Person festmachen, aber vielleicht ohne den Jazz oder ohne die afroamerikanische Musik kein Barack Obama, vielleicht eher so.
Auf der einen Seite kann man sich ja fragen, ja, wenn die Afroamerikaner andere Möglichkeiten gehabt hätten und nicht nur Musik und Sport, wo würden wir denn heute stehen? Vielleicht wären wir dann schon viel, viel weiter. Und dann kann man ja auch vergleichen mit Zeitgenossen, zum Beispiel Duke Ellington, der doch nochmal ein anderes Bild des Schwarzen verkörpert hat, nicht so sehr Entertainer, eher auch Komponist und Künstler und auch nochmal mit einer anderen Ausstrahlung. Louis Armstrong ist im Vergleich dazu schon eher der Entertainer und der Popstar. Es ist halt einfach die Frage der Reichweite. Klar, er hat einfach Menschen erreicht weltweit wie kein anderer Afroamerikaner. Ich würde mal fast vermuten, er ist der bekannteste Schwarze weltweit des 20. Jahrhunderts.
Als er gestorben ist, ist jetzt sicher jetzt sein Todestag, gab es eine Postkarte adressiert an Satchmo USA und die ist angekommen. Also das zeigt ja auch so ein bisschen, wie bekannt er war und wie, also ich meine auch die ganzen großen Tageszeitungen, auch das Fernsehen, als er dann gestorben ist, hatte natürlich große Berichte. Also das ist schon vielleicht auch so ein Leben und so eine Musik und so eine Karriere auch als Anlass für die amerikanische Bevölkerung, aber auch natürlich Menschen auf der ganzen Welt, über so Dinge wie Rassismus nachzudenken. Also in dem Moment, wo man solche herausragenden Figuren wie Louis Armstrong hat, der auch über diese Dinge spricht und sie thematisiert, zumindest ab und an, das ist ja immer wieder ein Anlass, genau sich über diese Sachen Gedanken zu machen und seine eigene Position vielleicht zu hinterfragen.
Vielleicht sollte die Frage auch eher andersrum sein, ohne diesen ganzen Rassismus, was wäre dann, wäre Louis Armstrong der gleiche Musiker geworden? Also das ist ja schon ein bisschen falsch rum aufgezogen, die Frage, ne? Als ob der Rassismus unausweichlich gewesen ist.
Ja, also dafür eignet er sich natürlich auch, um das Erbe der Sklaverei in so eine positive Richtung zu drehen. Also zu sagen, natürlich kommt, also ich glaube, seine Großeltern waren Sklaven, also so gesehen ist das gar nicht so weit von ihm entfernt. Aber am Ende, wenn man dann guckt, wo er innerhalb seines Lebens dann landet, dann ist das natürlich eine wahnsinnige Geschichte von Aufstieg und Hürden nehmen und Barrieren überwinden. So gesehen ist das, glaube ich, extrem wichtig. Und das macht natürlich, das bringt aber auch das Thema Sklaverei natürlich immer wieder aufs Tableau, ist klar.
Aber webt auch irgendwie an dem Traum des Aufstiegs in Amerika. Jeder kann es schaffen. Mhm. Also ich sehe das schon so ein bisschen zweischneidig.
Ja, klar.
Weil es eben nicht jeder schaffen kann, tatsächlich vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist ja der amerikanische Traum. Und Louis Armstrong kann da als ein Musterbeispiel herhalten für, aber Fakt ist ja, dass es eben nicht alle zum Millionär schaffen und auch gar nicht schaffen können.
Ja, das ist eine große Illusion. Es gab einen Artikel, ich glaube, in der New York Times oder New York Times Magazine zu Lebzeiten, der hieß The Reluctant Millionaire, wo also Armstrong natürlich reich und erfolgreich ist, aber wo beschrieben wird, dass er eigentlich in relativ normalen, relativ einfachen Verhältnissen in Queens lebt, sich an einfachem Essen aus den Südstaaten erfreut, der versucht, sich das nicht irgendwie zu Kopf steigen zu lassen. Armstrong hat zumindest immer wieder daran erinnert, dass er seine Vergangenheit nicht vergisst und dass er daraus eigentlich immer seine Kraft zieht. Also dass die Zeit des Tellerwaschens ist für ihn die Zeit, die ihn geprägt hat, und das verlässt ihn auch nie. Und er prahlt auch nicht mit seinem Reichtum, sondern versucht eigentlich eher bodenständig zu sein. Also vielleicht, um diesem Narrativ auch so ein bisschen entgegenzuwirken.
Morgen ist also der 50. Todestag von Louis Armstrong. Was bleibt von dem Mann? Was bleibt von dem Entertainer, von dem Künstler, von dem Sänger, von dem auch gesellschaftlichen Phänomen? Frau Riemer, wie viel Armstrong brauchen Sie heute noch in Ihrer täglichen Arbeit im Jazz?
Ja, ich glaube mehr, als ich mir manchmal klar bin. Ich habe das Gefühl, dass er eigentlich, sobald ich diese Musik übe, dabei ist quasi. Ne? Dieses Improvisieren hat da seinen Ursprung genommen. Und heutige Musiker, Wynton Marsalis oder Leroy Jones, da hört man das auch ganz deutlich. Also die spielen natürlich trotzdem ihren eigenen Style, aber die sind beide aus New Orleans auch und klingen auch ein bisschen einfach in die Richtung. Ne? Ich klinge überhaupt nicht nach Louis Armstrong. Und das ist auch nicht mein Ideal, so zu klingen natürlich. Aber orientiere mich daran. Ne?
Herr Pfleiderer, was bleibt denn für Sie 50 Jahre nach seinem Tod von Louis Armstrong?
Das bleibt natürlich die Musik. Die ist ja glücklicherweise gebannt auf ganz, ganz vielen Schallplatten. Und tolle Soli, tolle Improvisationen. Ganz spannende Gesangsaufnahmen, gerade aus der frühen Zeit. Rhythmisch finde ich ihn total faszinierend in seinem virtuosen Spiel. Also er hat wirklich, man könnte fast sagen, den Jazz damals, ich rede jetzt von den 20er Jahren, zu dem gemacht, was er heute immer noch ist. Er hat dem Jazz ein neues Image gegeben. Es ist eben nicht nur irgendeine Musikmode, die irgendwo in den Südstaaten gespielt wird, sondern es ist etwas, was die Welt erobert hat. Und dieses Image hängt sehr eng für mich zusammen mit einer Verbindung von Entertainment, Unterhaltung auf der einen Seite, Humor auch und der entsprechenden Lebenseinstellung, also nicht alles so ernst nehmen, sondern auch ein bisschen locker durchs Leben gehen. Und auf der anderen Seite aber auch einem künstlerischen Anspruch, hohe künstlerische Qualität, spannende neue Musik zu entwerfen. Das ist so das Image, wo ich denke, das steckt heute immer noch im Jazz. Also seine eigene Stimme finden, sowohl auf dem Instrument als auch bei den Sängern eben wirklich die Stimme. Und dann Kunst zu machen, die trotzdem auch unterhalten kann, im besten Sinne.
Ja, also was beeindruckend ist und was auch, glaube ich, für Hörer heutzutage beeindruckend ist, ist, wenn man so Aufnahmen aus den 20ern, 30ern von Louis Armstrong vorspielt, wo er Pop-Songs singt und auf seine Weise interpretiert. Und wenn man das parallel spielt mit so Songs von weißen Sängern, die Songs auch singen, und wenn man sich diesen Unterschied zwischen so einer relativ straight gesungenen Melodie und dem, was Louis Armstrong dann damit macht, wenn er das macht, wenn man das versteht und verinnerlicht, dann versteht man ganz viel über populäre Musik, ja, der letzten 50 Jahre und auch der populären Musik heute. Was mich auch noch extrem interessiert, ist, dass Armstrong, und das finde ich, sollte andere auch interessieren, dass Armstrong sein Leben lang damit verbracht hat, über seine Lebensgeschichte zu erzählen, sein Leben zu dokumentieren. Also er hat Fotokollagen gemacht, er hat tausende Stunden von Tonaufnahmen gemacht, wo er einfach mit Leuten spricht, beim Essen einfach den Rekorder mitlaufen lässt, wo er Briefe vorliest und guckt, wie die sich anhören, wenn man sie liest. Er hat unheimlich viel geschrieben, er ist rezipiert worden in ganz vielen Ländern, hatten wir vorhin auch schon gesprochen. Also es gibt eigentlich noch sehr, sehr viel von dieser Lebensgeschichte und seinem Einfluss, über den wir heute gesprochen haben. gesprochen haben, das noch gar nicht so richtig erforscht ist oder wo es eigentlich noch viel zu tun gäbe. Und das ist ja auch eine Qualität, dass man lange Jahre nach dem Tod noch in vielen Dingen ein Mysterium ist und dass man vielleicht auch ein Leben hatte, das so komplex war, dass sich auch noch Generationen danach den Kopf darüber zerbrechen, wie man das Ganze irgendwie verstehen kann.
Der große Satchmo zum 50. Todestag von Louis Armstrong. Sie hörten das SWR2-Forum. Herzlichen Dank an die Jazztrompeterin Susanne Riemer, an den Weimarer Jazzhistoriker Martin Pfleiderer und an den Siegener Amerikanisten Daniel Stein. Am Mikrofon der Sendung war Pascal Fournier.